really do come true.
Somewhere. Eier und Toni Eberle aus Lochau, beide Musiklehrer am Jazzseminar in Dornbirn, wichtige Musiker in Vorarlberg. Sie werden uns durch diesen Abend musikalisch begleiten, jetzt als Einstimmung und auch inzwischendurch dann. Bei diesem Thema und bei allen Themen ist es eigentlich wichtig, auf die Stimmigkeit zu hören, nach innen hören zu können, dann zuhören zu können. Und die Musik ist eine wunderbare Lehrmeisterin diesbezüglich und kann uns helfen, uns einzustimmen auf das Leben und auf die Lebendigkeit. Und die Lebendigkeit ist ein ganz wichtiger Wert. Und wenn es um dieses Thema geht, die Würde des Menschen, dann ist es ganz wichtig, dass wir spüren, unsere Lebendigkeit spüren und das Leben spüren. Die Würde des Menschen ist antastbar. Dieses Thema hat Sie alle hier nach St. Abogas geführt. Das hat Resonanz gefunden. Und offensichtlich ist es eine ganz wichtige Frage. Steht da einiges auf dem Spiel? Sie wissen ja, dass eigentlich dieses Zitat aus dem deutschen Grundgesetz heißt ja anders, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. Sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das ist der erste Artikel des deutschen Grundgesetzes und in der Europäischen Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist das auch der erste Artikel. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. Allerdings spüren wir, glaube ich, alle, und das hat uns auch zusammengeführt, dass das nicht selbstverständlich ist. Dass diese Würde bedroht ist, auf ganz unterschiedliche Weise, in unseren Schulen, in unseren Unternehmen, in der Kirche, auch im alltäglichen Bereich, im Zusammenleben, in der Politik, in den Gemeinden. Und es ist wichtig zu fragen, was ist diese Würde des Menschen, was macht sie aus, wie wird sie verletzt, wie nehmen wir das wahr, wie spüren wir das, wie wirkt sich das aus und wie können wir sie schützen und können wir Räume schaffen, wo die Würde des Menschen geachtet wird. Ich freue mich, dass Günter Funke uns über diese und andere Fragen an diesem Abend nachdenken wird. Ich brauche ihn, glaube ich, fast nicht vorzustellen in Vorarlberg. Wer war noch nie bei einem Vortrag von ihm? Bitte zeigt auf. Gut, doch einige. Willkommen. Er ist Logotherapeut und Existenzanalytiker, lebt in Berlin und ist seit gut 15 Jahren fast beheimatet hier in St. Abogast. Wir sind sehr froh, dass er uns bei verschiedenen Themen, Lebensthemen begleitet und Seminare bei uns leitet. Aber er ist weit darüber hinaus auch in Vorarlberg aktiv, heute Vormittag mit Gemeinden zum Thema Familie, ein ganz wichtiger Raum, wo Würde gelernt werden kann und gelebt werden kann. Ich habe gerade da draußen von diesen Fragekarten, Sie haben es gesehen wahrscheinlich, und wenn nicht, dann nehmen Sie sich noch Zeit, ein bisschen durchzugehen, von der Marissa, die ist 6 Jahre alt. Man sieht es auch, also wie sie schreibt, also die Buchstaben sind einmal groß und klein und einmal schief und quer, aber sie schreibt, wir haben eingeladen, Fragen uns zu schenken. Und diese Fragen hängen draußen am Gang, viele Fragen, die sich eigentlich auch um dieses Thema drehen. Die Marissa schreibt, ich frage mich, warum mein Bruder, M-A-I-N, mein Bruder, früher zu mir böse war und jetzt lieb ist. Marissa, das ist ihr Bruder da und das ist sie offensichtlich. Menschenwürde in der Familie. Gestern Abend war ein Vortrag Werte in der Jugendarbeit. Günther macht auch in Unternehmen, auch in der Landesregierung, begleitet er in dieser wichtigen Frage, welche Werte leiten uns in unserer Arbeit. Auch im Haus fängt im Jänner wieder ein Lehrgang an mit Sinn und Werten führen. Ich freue mich sehr, Günther, dass du wieder da bist und uns diesen Vortrag jetzt halten wirst. Zum Ablauf des Abends darf ich noch sagen, wir hören jetzt den Vortrag von etwa einer Dreiviertelstunde. Dann hören wir wieder Musik, wo wir dann nachspüren können, was wir gehört haben, was uns bei uns Resonanz findet, sowohl durch das Gesagte als auch durch die Musik selber. Dann machen wir eine ganz kurze Pause, wo wir uns einander zuwenden können, und dann ist Zeit für das Gespräch und für den Austausch, für Fragen, die noch da sind. Und wir schließen dann wieder ab mit Musik. Ja, ich wünsche Ihnen, uns, einen spannenden Abend, dass wir sehr wach hinschauen, was auf dem Spiel steht. Dieser Abend findet ja in der Reihe Zeichen der Zeit statt, eine Veranstaltungsreihe, wo wir schauen, was vor sich geht in der Gesellschaft, was auf dem Spiel steht, was wir als Einzelne tun können und was wir auch als Gemeinschaft tun können. Damit möchten wir uns auseinandersetzen, und dieser Abend ist ein ganz wichtiger Abend in dieser Reihe. Günter Funke, darf ich dich in den Vortrag bitten?
Ja, ganz herzlichen Dank für die Begrüßung, für das Kommen zu diesem zentralen Thema, ja, dem zentralsten Thema der Gesellschaft überhaupt. Die Würde der Person ist unantastbar, so heißt es im Grundgesetz. Josef hat es schon zitiert. Ich habe diesen Satz einfach einmal nicht umgedreht, aber das Un weggelassen und gesagt, die Würde der Person ist antastbar. Das hat einen bestimmten Hintergrund, warum ich dann auch auf dieses Thema so intensiv eingegangen bin, auch indem ich mich selbst nochmal damit sehr beschäftigt habe. Ich habe in Berlin, habe ich betreut und betreue auch noch in der Supervision Mitarbeiter einer Arbeitsgruppe, die sich gegründet hat oder gebildet hat, unter der Frau Bergmann. Frau Bergmann war damals auch Stasi-Beauftragte und spielte in dem politischen Berlin eine große Rolle. Und als dieser ganze Skandal herauskam mit dem Missbrauch an Schulen, mit dem sexuellen Missbrauch, vor allen Dingen am Canisius-Kolleg und dann auch in der Odenwald-Schule, da hat sich ja von der Bundesregierung so eine Art Arbeitsgruppe gebildet, oder ist von der Bundesregierung eingesetzt worden, und die haben eine Anlaufstelle geschaffen, wo Menschen sich melden konnten und können. Und da gibt es Mitarbeiter, die waren für diese Post verantwortlich, die zu beantworten. Und was sich da aufgetan hat, war erschreckend. Erstens von dem, was Menschen geschrieben haben, was ihnen widerfahren ist in Institutionen wie Schule, Heimen, Krankenhäusern, jetzt gerade wieder in der Charité, vielleicht haben Sie es auch gelesen, sexueller Missbrauch durch einen Krankenpfleger an Jugendlichen, Mädchen. Also das Thema ist nicht vorbei, es ist auch nicht das einzige Missbrauchsthema oder entwürdigende Thema, das über den Missbrauch dann artikuliert worden ist. Aber diese Konfrontation mit dieser Not und vor allem die Konfrontation damit, dass diese Menschen, die so betroffen sind, überhaupt keine Lobby haben, überhaupt niemanden haben. Und das war zum ersten Mal, dass es überhaupt eine Anlaufstelle gegeben hat. Und die haben dann im vorigen Jahr oder vor anderthalb Jahren auch einen Abschlussbericht verfasst. Und darin steht dann auch, dass in jeder zweiten Schule Missbrauch passiert, in Deutschland. In 2 von 3 Internaten Missbrauch passiert und in 3 von 4 Heimen missbraucht wird. Das ist der Abschlussbericht dieser Arbeitsgruppe und Kommission. Das rüttelt wach. Viele sagen, das kann gar nicht sein. Okay, so kommt es dann an. Die Würde der Person ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Würde wird hier definiert als ein höchster und mit allen Mitteln zu schützender Wert. So will es die Verfassung, das Gesetz, wollen wir es auch. Es ist immer gut und schön, wenn etwas formuliert ist. Und an dieses Rechtsgut, so nennt man das ja, haben wir uns gewöhnt. Wir können auch stolz darauf sein. Es klingt gut. Wir können auch stolz darauf sein, dass so etwas in der Präambel des Grundgesetzes steht. Und trotzdem schleicht sich ein permanentes Unbehagen ein. Und das ist immer größer geworden und es ist nicht weniger geworden in den letzten Jahren. Da ist etwas faul im Staat. Da stimmt was nicht mehr. Da ist etwas schiefgelaufen, mitten unter uns. Kann es denn sein, dass dieses außerordentliche Rechtsgut, das so bedeutsame, entscheidend wichtige, langsam und unmerklich uns abhanden gekommen ist, vollzieht sich da unter unseren Füßen eine Erosion, die wir so langsam nur spüren und hoffentlich noch aufhalten können? Die Würde des Menschen, und ich spreche auch gerne von der Würde der Person, wird jeden Tag überall angetastet. Auch in Worten, in Reden, Politikerreden, Predigten. Ist denn dieser vom Gesetz geforderte Schutz wirklich noch vorhanden? Es gab schon 1998 ein Buch mit dem provokanten Titel von Josef Wertz, Die Würde der Person ist antastbar. Also da taucht es zum ersten Mal auf mit dem Antastbarsein. Und der Untertitel hieß Eine Provokation. Und er hat darin aufgezeigt, wie langsam auch in der Rechtsprechung die Würde der Person ausgehöhlt wird. Oder vor einigen Jahren in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Artikel mit dem Thema Die Würde des Menschen war unantastbar. Abschied von den Verfassungsvätern. Die Neukommentierung von Artikel 1 des Grundgesetzes markiert einen Epochenbruch. Das heißt, auch rechtsstaatlich, auch von der Rechtsprechung her, haben viele damals schon den Eindruck gehabt, dass die Würde der Person nicht mehr das höchste Rechtsgut ist. Da gibt es höhere Rechtsgüter, zum Beispiel das Konto von Banken hat die Würde der Person abgelöst. Man kriegt da eher Recht, als wenn man als Person verletzt worden ist. Nun möchte ich aber hier nicht eine Rechtsdebatte führen und auch nicht in sie eintreten und uns schon gar nicht mit juristischen Findigkeiten und Spitzfindigkeiten langweilen, denn das kann man ja auch machen. Ich möchte von einer ganz anderen Seite herangehen, eben vom Alltag, der uns immer wieder wachrüttelt, weil eben doch das Verdrängte und Verschwiegene heftig in den Seelen der Kinder, die jetzt erwachsen sind, wirkt und lebt und dann auf einmal an die Oberfläche kommt und wir sind völlig entsetzt und sprachlos. So geschehen eben, als in Berlin das Ganze zu rollen anfing. Jetzt ist es an der Oberfläche, viel Betroffenheit, viel Verstörung, viel Wut und Zorn auch und ganz, ganz viele Fragen. Waren wir zu sicher? Was die geschützte Würde angeht, wie sie im Grundgesetz garantiert ist, diese geschützte Würde? Oder waren wir zu gutgläubig oder zu desinteressiert? Schauen wir nicht ständig weg, vor allen Dingen in den Schulen, in den Familien und meinen, das ist ja Privatsache mit der Würde. Und wer sich drum kümmert um die Würde, wird schnell verdächtigt, ein Gutmensch zu sein. Ach Gott, wir haben andere Sorgen, als es um die Würde von Kindern und Alten und Kranken und Frauen zu kümmern. Ach ja, es gibt auch noch Ausländer. Wir gehen im Allgemeinen und im Alltäglichen sehr oberflächlich und sehr blauäugig, nicht nur mit dem Begriff der Würde um, sondern mit den Menschen, mit der Würde selbst, mit der Würde der anderen, aber auch mit unserer eigenen Würde. Denn jede Würdeverletzung eines anderen basiert in der Würdeverletzung meiner selbst. Insofern ist es immer ein Wechselspiel. Hat das Kind eine Lobby, was seine Würde schützt oder die seine Würde schützt? In der Schule, im Elternhaus? Manchmal habe ich den Eindruck, dass Eltern sehr schnell zu Feinden der Würde des Kindes werden. Gibt es überhaupt einen Schutz von Würde in der Leistungsgesellschaft und in der Erfolgsgesellschaft? Wer Erfolg hat, scheint ein Würdenträger zu sein. So auch ein toller Begriff, Würdenträger. Da gibt es einige, die tragen an ihrer Würde sehr schwer, hat man den Eindruck. Und sie tragen sie auch vor sich her, würdig, schauen aber nicht hin, die Würdenträger. Was ist denn Würde? Was ist gemeint? Was ist intendiert, wenn wir von der Würde des Menschen sprechen oder von der Würde der Person? Sehr vage und sehr wenig konkret ist das, fast schwammig, was da ausgesagt ist. Und sollen wir jetzt die Lexika durchblättern, Definitionen suchen, die Philosophen befragen, im Internet surfen, Rechtsgelehrte dazuziehen? All das nutzt nichts. Es nutzt nichts, den Begriff Würde zu definieren, weil jeder von uns weiß, was Würde ist. Würde ist keine Frage der Definition, sondern eine Frage des persönlichen Empfindens. Da muss man keine Definition machen, das spürt jeder. Jeder von uns weiß zutiefst durch sein eigenes lebendiges Empfinden, was Würde ist. Und manchmal kommen wir erst drauf, wenn sie verletzt ist. Und dann empfinden wir Scham. Und überall, wo Scham auftaucht, ist die Würde verletzt. Manchmal ist es sehr einfach. Da braucht man keine Definition und keine philosophischen Absicherungen und keine psychologischen Statistiken dazu. Die Würde der Person ist unantastbar. Jetzt gehen wir einmal zurück in das Jahr 1949 und lesen wieder und wieder und immer wieder die Präambel des Grundgesetzes. Ich habe das in den letzten Jahren immer wieder gemacht, diesen einen Satz fast mantraartig meditiert. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu schützen und zu achten, ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Auch wenn wir jetzt nicht genau geklärt haben, was denn die Würde der Person vom Begriff her ist, so haben wir doch unmissverständlich gehört und ich meine auch zur Kenntnis zu nehmen, dass es da eine Verpflichtung gibt, die angemahnt wird. Achten und schützen. Aber wie das so ist mit der Pflicht. Die kann ich tun ohne innere Beteiligung, ohne Verantwortung, ohne lebendigen Bezug. Vor einiger Zeit hat die Luise Reddemann, auch eine bekannte Psychotherapeutin, ja dieses Buch geschrieben, Würde, ein vergessener Begriff in der Psychotherapie. Der taucht überhaupt nicht auf. Darüber wäre auch viel zu sagen, der Begriff der Würde, wie damit umgegangen wird, zum Beispiel auch in der Psychotherapie, wie Intimität gewahrt wird, wie Menschen fast gezwungen werden, alles zu erzählen. Darf man sich als Patient verweigern oder ist das dann schon Abwehr und das wird das schon wieder fast diskriminiert? Man wehrt ja ab, wenn man seine Würde schützt und so weiter. Da gibt es sehr, sehr viel Kritisches zu sagen. Und sie schreibt auch in diesem Buch und zeigt es auch, wie gerade in der Psychotherapie die Würde des Menschen verletzt wird. Permanent. Das hat eben damit zu tun, dass man eine Lehre, die Sicht einer Schule immer über dem Menschen stellt, weil man fast ideologisch vorgeht und nicht in der Unmittelbarkeit der Beziehung zum Menschen arbeitet. Also das Buch kann ich dann nur empfehlen. Die Würde, ein vergessener Begriff in der Psychotherapie. Die Verpflichtung gilt aber, und sie gilt gerade in den Schulen, in den Heimen und den Internaten, das habe ich schon gesagt, in der Familie und in allen Institutionen. Jede Lehrperson, jede erziehende Person, jede pflegende Person als Mann oder als Frau ist zuallererst verpflichtet der Würde des Menschen, des Schülers, der Schülerin, der Kollegin, des Kollegen und auch verpflichtet der eigenen Würde gegenüber. Also zuerst nicht verpflichtet dem Unterrichtsstoff, nicht verpflichtet dem Lehrplan. Die Würde der Person ist zu achten und zu schützen. Sie, das ist die erste staatliche Pflicht. Ich würde lieber von Verantwortung sprechen, damit wir es auch von innen her nachvollziehen können und tun, was damit gemeint ist. Und ich glaube, wir müssten den Mut haben, uns wieder auf dieses Rechtsgut zu berufen, wenn wir sozusagen an Formalitäten schuldig werden, weil wir die Würde schützen. Wir müssen hier den Rechtsbruch wagen zugunsten des Würdeschutzes und nicht den Rechtsbruch, damit die Formalität gewahrt wird, zu Ungunsten der Würde der Person. Da braucht es Zivilcourage, da braucht es Mut. Das kann kein Grundgesetz regeln, das müssen wir leben. Und da müssen wir unsere Stimme erheben, aufstehen und sagen, in Bezug auf Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde der Person ist unantastbar. Nicht der Lehrplan und jeder, der Verantwortung hat, ist eben nicht dem Lehrplan oder dem Landesschulrat verpflichtet, sondern der Würde der Person. Lesen wir es in der Präambel. Aber wird das was ändern? So weit, so gut. Arthur Schopenhauer, der manchmal kritisch ätzende, scharfsinnige Spötter, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Über die Grundlagen der Moral und da hat darüber philosophiert und meinte, der Begriff der Würde gehöre zu den hohlen Redensarten, den Hirngespinsten und Seifenblasen der Schulen, der Prinzipien, denen die Erfahrung bei jedem Schritt Hohn spricht und von welchen außerhalb der Hörsaale kein Mensch etwas weiß, noch jemals etwas empfunden hat. Also damit hat er auch recht, er will damit sagen, das Thema Würde ist in dem Sinne kein philosophisches Lehrfach, das nutzt sowieso nichts, dann wird es zur Seifenblase. Lass dich auf den Menschen unmittelbar ein und du wirst wissen, was mit der Würde zu tun hat. Ich habe den Eindruck, dass unser Kollege Schopenhauer in unserer heutigen Zeit herumgewandert ist und feststellen musste, dass da wirklich was in die Binsen gegangen ist, wie ich schon anmerkte. Und was dann geschieht, wenn diese Fäulnisblase an die Oberfläche kommt, wenn da jemand so mutig ist wie Pater Mertens in Berlin vom Canisius-Kolleg, das haben wir ja erlebt vor kurzer Zeit. Dann wird so jemand, der das aufdeckt, auch von den eigenen Leuten als Netzbeschmutzer bezeichnet, das tut man einfach nicht, unwürdige Behandlung öffentlich machen. Das gehört sich nicht. Das tut man nicht. Man legt nicht den Finger auf Entwürdigungen. Okay. Also, wir sind ständig in der Gefahr, die Würdeverletzungen nicht mitzubekommen. Dann können wir sie auch nicht ansprechen und können auch nicht Stellung nehmen. Aber gehen wir noch einmal zurück in die Zeit nach 1945. Angesichts der schrecklichen und alle menschlichen Würde vernichtenden Gräueltaten des Nationalsozialismus und des Krieges und des Holocaustes standen nicht wenige Menschen total unter Schock. Nicht nur die Opfer, sondern auch die, die einigermaßen davongekommen waren, ohne, wie sie meinten, allzu große entwürdigende Verletzungen davongetragen zu haben. Aber ist das überhaupt möglich, in einem Krieg mit all seinen Folgen ohne Verletzungen, Entwürdigungen davonzukommen? Krieg ist Entwürdigung auf der ganzen Linie für alle. An der Front und zu Hause, Täter und Opfer, auch die Täter entwürdigen sich permanent selbst. Deshalb gibt es auch keine Rechtfertigung für einen Krieg, auch nicht für den Nahost. Ich bin so froh, dass die Waffen jetzt erstmal schweigen. Also da war eine ganz tiefe Verletzung, ein ganz tiefer Schock. Aber es war doch ein Schock, der etwas zustande gebracht hat. Aus diesen schockierenden Erfahrungen heraus hat man diesen Satz formuliert. Den würden wir heute nicht mehr hinkriegen. Würde heute das Grundgesetz geschrieben, würde dieser Satz nicht drinstehen. Es wäre vielleicht drin, nicht, dass die Banken ein Recht hätten auf Rückzahlung durch den Steuerzahler. Das war sehr mutig und sehr weise. Und das heißt auch, dass es sogar manchmal Zeiten gibt, in denen man sehr verletzt ist und gerade aus dieser Verletzung heraus Dinge wahrnimmt, die man sonst nicht wahrnehmen würde, und dass man sie dann formuliert und damit einen Beitrag für die Zukunft leistet, der sonst überhaupt nicht geleistet worden wäre. Das brachte das auch mit sich, dass man das in die Verfassung einbrachte, die Würde des Menschen ist unantastbar, und das steht in der Präambel. Und wenn man so will, würde ich sagen, liest sich diese Präambel wie eine Liebeserklärung für die Menschlichkeit. Das ist eine Liebeserklärung für die Menschlichkeit, für die Würde der Person, für die Unverletzbarkeit der Seele und des Leibes. Und wir sollten diese Liebeserklärung immer wieder zärtlich lesen und auch sehr zärtlich interpretieren. Besonders deutlich, das ist interessant und eindrücklich, formuliert dies die Verfassung des Freistaates Bayerns. Die schreiben nämlich Folgendes: Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die Überlebenden des Zweiten Weltkriegs geführt hat. Also das schieben Sie noch einmal ein, ich lese es noch einmal. Also, angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die Überlebenden des Zweiten Weltkrieges geführt wurden. Gut, mit den Bayern würde ich gern über Gott noch ein bisschen genauer reden. Da haben sie schon auch Nachholbedarf, habe ich den Eindruck. Aber mit Gewissen und Achtung der Würde des Menschen kämen wir ja schon weiter. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass das da drin steht. Sie sagen, wir können an der Geschichte ablesen, was mit einer Gesellschaft geschieht, die diese elementaren Werte aus ihrem Alltag verschwinden lässt. Die Würde geht verloren, das Gewissen geht verloren und dann endet man nur noch in einem Trümmerfeld. Vielleicht nicht mehr in einem Trümmerfeld der Häuser, aber da weiß ich als Psychotherapeut genug von zu erzählen, in den Trümmerfeldern der Seelen. Und die sind nicht weniger schlimm. Wir haben die barbarischen Gedanken und Taten des Nationalsozialismus und des Stalinismus-Leninismus, das gehört ja auch mit dazu, hinter uns, wird uns immer wieder versichert. Wir haben diese barbarischen Taten und diese barbarischen Regime hinter uns. Wir sind weiterentwickelt, wir haben gelernt, wir haben manches Wichtige hinzugefügt, stimmt auch, zum Beispiel das Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung. Aber schon sehr früh, nach 1945, haben Männer und Frauen mahnend ihre Stimme erhoben und darauf aufmerksam gemacht, dass die Gefährdungen der menschlichen Würde nicht überwunden sind, so lange nicht, wie die Wurzeln einer sich immer wieder neu erhebenden Barbarei verkannt werden. Also wir haben die Entwürdigung nie hinter uns, solange wir die Wurzeln einer immer wieder neu aufkeimenden Barbarei nicht erkennen oder sie vielleicht noch fördern. Ich denke da vor allen Dingen an Stimmen, die wie Hannah Arendt, Simone Weil, Viktor Frankl, Immanuel Levinas. Und denen, die möchte ich auch ein wenig zu Wort kommen lassen, vor allem Viktor Frankl und Immanuel Levinas. Wenn wir dahin hören, was sie uns gesagt haben, wird sehr schnell deutlich, wie aktuell ihre Kritik ist und wie dringend ihre Mahnungen sind und wie unverzichtbar ihre Wegweisungen zu nehmen sind, damit wir die Würde nicht aus den Augen verlieren. Unsere westliche Wohlstandsgesellschaft fußt auf einer reduktionistischen Naturwissenschaft, einer daraus entwickelten Technik, einer durch und durch inhumanen und korrupten Marktwirtschaft unter der Führung von parteipolitisch verblendeten Politikern. Das ist die Wurzel. Ich sage das nochmal und das können Sie sich wirklich aufschreiben. Unsere ganze Wohlstandsgesellschaft fußt auf einer reduktionistischen Naturwissenschaft, auf einer daraus sich entwickelnden reduktionistischen Technik, einer durch und durch inhumanen und korrupten Marktwirtschaft unter der Führung von parteipolitisch verblendeten Politikern. Und unter diesem Dreischritt, könnte man sagen, sind wir, ohne dass viele das gemerkt haben, in eine neue Barbarei hineingeschlittert. ohne jede Rücksicht auf die Würde des Lebendigen. Und zu dieser Rücksicht auf die Würde des Lebendigen gehören auch die Tiere und gehört auch die Schöpfung. Was wir an den Tieren beginnen, werden wir an den Menschen vollenden. Tierversuche, BSE, wir müssen uns nur noch mal daran erinnern, dass man Millionen und Millionen Tiere umgebracht hat, ich sage das auch, umgebracht hat, nur weil der geringste Prozentsatz bestand, dass irgendjemand erkrankt. Das ist unwürdig. So können wir nicht umgehen. Und wenn dann irgendwo festgestellt wird, dass vielleicht auch ein Mensch so etwas in die Welt bringen würde, hätten wir auch keine Probleme, diese Menschen zu liquidieren. Das haben wir ja einmal hinter uns gehabt, aber wir haben das nie, und das war ja die Mahnung von Frankl, wirklich hinter uns. Wir haben diese Gefährdung immer wieder vor uns. Und wir müssen da genau hinschauen. Wir retten mit Milliarden Euro nun von Jahr zu Jahr das tote Kapital des Turbokapitalismus. Das heißt, die Politik investiert weiter und weiter in pure Barbarei. Es ist einfach nur noch ein Trauerspiel. Aber wir haben ja Wichtigeres zu tun, als uns um die Würde zu kümmern. Immanuel Levinas hat die beklemmende Frage gestellt, ob es denn überhaupt noch möglich sei, von der Würde des Menschen zu sprechen, nachdem diese doch unerträglich in den Dreck getreten und im Dreck zertreten wurde, eben auch durch den Nationalsozialismus. Und wir könnten, so meinte er, diesen Begriff von der Würde des Menschen nicht mehr stolz auf unsere Fahnen schreiben. Es bräuchte Menschen, die hingehen und diese geschundene Würde wieder mühsam aus dem Dreck befreien und diese Würde bergen. Und dies kann nur ganz behutsam gehen, ganz zärtlich und ganz vorsichtig. Der Mensch, so hat Levinas gesagt, ist fragwürdig geworden. Die Fragwürdigkeit ist die einzige Würde, die blieb. Dieser Gedanke hat mich schon vor 35 Jahren zutiefst berührt. Der Mensch ist fragwürdig. Ich muss ihn fragen. Frankl ging sogar so weit und sagte, das Leben fragt. Nicht das Leben sagt. Das Leben fragt. Und wenn du gefragt bist, kannst du antworten. Und nur diese Antwort oder diese Antwort ist nur möglich, wenn du gefragt wirst und wenn nicht durch die Frage die Antwort schon festliegt. Das ist die Würde des Menschen. Deshalb ist es auch unwürdig, einen Menschen immer zu belehren. Wer belehrt, fragt nicht mehr. Und ich finde, das ist ein sehr tiefer Gedanke von Levinas, dass der Mensch fragwürdig geblieben ist oder geworden ist und dass die Fragwürdigkeit die einzige Würde ist. Und wenn wir würdevoll miteinander umgehen, werden wir uns fragen und fragen und fragen und nichts mehr behaupten und nichts mehr wissen. Da käme noch der sokratische Dialog mit dazu. Da hat Sokrates schon recht, wenn er sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, schon gar nichts über den Menschen. Und wenn ich nichts weiß, muss ich fragen. Wir aber haben uns zu Wissenden aufgeschwungen. Die Kirche wusste immer schon auf alle Fragen die Antworten. Das ist unwürdig. Das ist dem Menschen nicht würdegemäß. Heute ist es eben nicht nur im religiösen Bereich so, natürlich auch die Tests, die Wissenschaft, nicht deshalb ja auch diese Naturwissenschaft, die weiß auch immer alles. Dann muss man auch nicht mehr fragen, was wollen Sie schon sagen, wenn eine Statistik kommt? Statistiken fragen nicht, die behaupten, und ich meine, das ist auch eine Art von Entwürdigung. Der Mensch ist fragwürdig, ich muss ihn fragen, und das heißt, ich kann über den Menschen nicht verfügen. Wer fragt, hat keine Gewalt über den Menschen und übt auch keine Macht aus. Nicht über Schüler, nicht über Kinder, nicht über Kranke und Gesunde. Fragen, fragen und nochmals fragen. Fragen aus der Sorge heraus, fraglos die Würde des anderen zu verletzen, ihn zu beschämen. Wie fragen wir die Kinder? Und wenn wir sie fragen, dürfen sie überhaupt antworten? Oder müssen sie das repetieren, was wir ihnen beigebracht haben? Und dann fühlen wir uns bestätigt und sagen, braves Kind, Vogel friss oder stirb. Und in der Psychotherapie, ich habe es schon genannt, Luise Reddemann, die hat übrigens sehr spät in ihrem therapeutischen Arbeiten Viktor Frankl entdeckt, zu ihrem eigenen Bedauern, wie sie sagt, sie war richtig wütend darüber, dass sie so spät auf den Viktor Frankl dann gestoßen wurde. Und in ihrem Buch bezieht sie sich auch auf den Emmanuel Levinas. Fragwürdig ist der Mensch in doppelter Hinsicht. Er ist der, der eine Frage an mich hat, immer und immer eine Frage, von deren Antwort alles abhängt, nämlich alle Humanität und alle Ethik. Es ist die Frage, wie Levinas das sagt, des Antlitzes. Das Antlitz, das im Gesicht des Menschen erscheint. Deshalb heißt würdigen auch anschauen. Ich kann nicht mehr würdigen, wo ich nicht mehr hinschaue. Ich kann nicht mehr würdigen, wo ich vorbeischaue. Ich kann nicht mehr würdigen, wo der Blick tötet, wenn Blicke töten können. Er hat das einmal gesagt, dann entantlitze ich das Antlitz. Das ist eine Störung, ein Töten. Einen Menschen anschauen heißt zu spüren, dass das Antlitz, wir könnten auch sagen, die Würde des anderen mir etwas gebietet. Das ist ein so tiefer Gedanke. Einen Menschen anschauen heißt gewahr werden, dass dieser andere als Person in seiner Würde mir etwas verbietet. Er sagt mir unausgesprochen, nur in der Anschauung, du wirst mich nicht töten. Und töten heißt hier, du wirst mich nicht beschämen. Wer einen Menschen anschaut, kann ihn nicht beschämen. Und jetzt wissen Sie, wie viel wir wegschauen müssen, damit das passiert, was passiert. Nur wer wegschaut, wer den Menschen schon zuvor versachlicht, zum Objekt macht, sogar zum Objekt der Belehrung, zum Objekt der Heilung, wie in der Psychotherapie, immer dann, wenn der Mensch zum Objekt gemacht wird, kann sein Antlitz nicht mehr reden. Und dann wissen wir auch nicht mehr, was das Antlitz uns sagt oder uns fragt. Wirst du mich töten? Wirst du mich entwürdigen? Es ist die Frage des Antlitzes, das im Gesicht des Menschen erscheint. Und hier sind wir auf einem verheißungsvollen Weg der Würde, denn sie beginnt mit dem Anschauen, mit dem liebenden Blick. Mit dem Blick, dessen Antwort aus der Berührung entsteht. Der andere, so betont Levinas, ist verwundbar, ist Fremdling, ist Waise, ist Witwe, ist Ausländer. Steht übrigens alles schon im Jeremia-Buch im Alten Testament. Der andere ist Ausländer, ist Witwe, ist Waise. Das Kind, hat jemand gesagt, verrückt nicht nur unsere Möbel, sondern auch unsere Werte. Das Kind desorientiert uns durch seine Wortspiele. Es läuft vor und zurück, statt in eine Richtung. Es spielt mit der Welt, anstatt zielgerichtet zu handeln. Das hat ein Pädagoge geschrieben, der hat einen sehr feinen Beitrag geliefert mit dem Titel »Das Antlitz des Kindes«, Janusz Korczak und Emmanuel Levinas parallel gelesen. Ich will einfach nur darauf hinweisen, dass es so etwas gibt. Da setzt sich ein Pädagoge hin, liest Korczak und Levinas parallel und entdeckt eine unglaubliche Kraft in diesen beiden so wichtigen Personen für das Thema Würde. Oder, um nochmal Viktor Frankl zu zitieren, wer, der jemals ein Kind erzogen hat, kennt ihn nicht, jenen erschütternden Augenblick des ersten Lächelns, in dem die Person ihr Psychophysikum als Ausdrucksfeld wählt. Also das erste Lächeln als Erschütterung. Warum spricht Frankl vom erschütternden Augenblick? Was wird erschüttert in diesem ersten Lächeln des Kindes? Indem es uns schon in seinem ersten Lächeln seine ganze Würde mitteilt. Und das schon sehr früh. Das erste Lächeln des Kindes als Person fragt oder gebietet, lasst ihr mich sein? Lasst ihr mich so sein, wie ich bin? Und erschüttert werden alle Vorstellungen, Im Grunde sagt das Kind, alles, was ihr euch über mich schon Gutes ausgedacht habt, könnt ihr vergessen. Es wird mich entwürdigen, wenn ihr eure Vorstellungen auf mich projiziert. Und wie das so ist, mit einem souveränen ersten Lächeln, ohne darüber je nachdenken zu müssen, entwaffnet das Kind, wenn wir diesem Lächeln glauben würden. Und das finde ich schon bedeutsam, dass Frankl hier vom erschütternden Augenblick spricht und nicht vom glücklichen, freudigen und ach so schönen Augenblick des ersten Lächelns. Da wird etwas erschüttert. Und das hat genau damit zu tun. Unsere Objektivierungstendenzen dem Kind gegenüber werden erschüttert. Und wer sich nicht erschüttern lässt, fragt nicht, wer nicht erschüttert ist, würdigt nicht. Erschüttert sein macht hellsichtig, weil da brechen Dinge einfach zusammen. Und so ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und damit wir das ein wenig, was ja mit der Erschütterung oder mit der Fragestellung zu tun hat, an einem Praxisbeispiel deutlich machen, das ist auch aus einer Zeitschrift der Korczak-Gesellschaft. Da war eine Fortbildung in einer Schule zum Leben und Werk Korczaks. Und dann schreibt der Verfasser hier Folgendes. Der Vormittag war durch hohe Aufmerksamkeit, gemeinsames Lesen und interessante Dialoge gekennzeichnet. Am Nachmittag wurde überlegt, wie man die Grundpfeiler der Pädagogik, der Achtung im Alltag mit den Kindern und den Jugendlichen leben könnte. Das ist ja in der Korczak-Pädagogik ein ganz wichtiger Punkt, die Achtung vor der Lebendigkeit des Kindes. Es gab einen dichten Dialog über Trauer und Tränen, über Schwachheit, der durch die unvermittelte Frage eines Mitarbeiters sehr konkret wurde. Er wollte wissen, wie einem Mädchen, das so demonstrativ fröhlich sei und von dem er vermutete, sie verdränge den Tod ihrer Mutter, geholfen werden könnte, zu trauern. Also jemand hat da etwas wahrgenommen und er sagt, das Kind ist so fröhlich und so demonstrativ fröhlich, die Mutter ist gestorben. Was soll ich tun? Wie kann ich dem Kind helfen, zu trauern? Er erzählte, dass sie sich dagegen gewehrt hätte, in den Arm genommen zu werden und dass sie auch nicht über den Tod der Mutter sprechen wollte. Was war passiert? N., ein 14-jähriges gelähmtes Mädchen, das sich nur im Rollstuhl fortbewegen kann und seit 8 Jahren in der Einrichtung zur Schule geht, verlor in der letzten Woche ihre Mutter durch einen tödlichen Unfall. Der Vater starb ein Jahr zuvor. N. müsste doch angesichts des Todes der Mutter und ihrer Lebenssituation, sie wird vorübergehend im Internat leben und so weiter, anders reagieren, als sie es tut, so die Meinung des Lehrers. Stattdessen ist sie fröhlich und als aufrichtig ehrliche Sorge schloss er an, was kann ich als Klassenlehrer tun, um sie zu begleiten. Sehr zögernd kamen einzelne Beiträge. Eine Mitarbeiterin hatte beobachtet, wie N. bei der Beerdigung ihren Onkel berührte und ihn mit seine Hand nahm und kurze Zeit bei ihm saß. Eine andere Mitarbeiterin versuchte den Perspektivenwechsel und verstand, warum das Mädchen erst einmal Sicherheit im Gewohnten und im Alltag finden musste und um darin dann nicht trauern kann, wenn man Sicherheit sucht. Ein anderer Mitarbeiter fragte, ob wir ihr zutrauten, dass sie sich ihre Menschen selbst aussucht, mit denen sie in ihrer Art über ihre Trauer sprechen würde. Momentan fühlten sich alle berufen, N beizustehen. Vielleicht muss sie sich von dieser fürsorglichen Belagerung abgrenzen. Ist es nicht übergriffig, sehen zu wollen, dass bei dem Kind etwas passiert, von dem ich überzeugt bin, dass es richtig ist? Das finde ich ein entscheidender Satz. Selbst in der Sorge können wir übergriffig werden, wenn wir meinen, so muss es doch passieren. Eine andere Mitarbeiterin meldet sich zaghaft zu Wort und sagte, angesichts der vielen guten Beiträge und Gedanken bliebe uns doch eigentlich nur N zu wünschen, dass sie die Menschen, die sie brauche, finde und dass diese dann auch da seien. Und dann passierte noch Folgendes. Am Abend nach dem Fachtag saß Als schon alle Mitarbeiter gegangen waren, verweilte ich noch im Büro des Schulleiters, um organisatorische Fragen zu klären. N, die zurzeit im Internat lebt, kam mit ihrem Rollstuhl herangerollt und sprach den Schulleiter keck an. Sie werde ihn in der nächsten Morgenstunde beim Klavierspielen ablösen, sagt sie. Sie habe schon viel geübt, um dort spielen zu können. Er bat sie, ihm jetzt vorzuspielen, was sie bereits könne, und sie stimmte fröhlich zu. N rollte mit ihrem bunten Rolli ans Klavier und spielte eine kleine Sonate auswendig, die wir mit Applaus würdigten. Sie schaute uns fröhlich, etwas übermütig an, drehte sich wieder zu den Tasten und versuchte sehr konzentriert eine Melodie zu spielen, die ihr noch nicht so gut gelang, zu der sie dann aber anfing, leise einen Text zu singen, selbst vergessen und in größter Andacht. Ich hielt den Atem an, sie spielte und sang, während ihr die Tränen die Wangen herunterliefen. Dann drehte sie sich abrupt um und bat den Schulleiter, ihr das Lied richtig beizubringen. Ergriffen setzte er sich zu ihr ans Klavier und spielte ihr die Melodie vor. Es war das Lied, das die Mitarbeiterinnen zur Beerdigung von Enns Mutter gesungen und gespielt hatten. So einfühlsam, so. Da ist die Sorge, aus der Sorge heraus, wenn dann noch das Wissen dazu kommt, kann man übergriffig werden. Und sie wählt ihren ganz eigenen Weg, sie antwortet, und es passiert dann oft, dass man für diese Antwort, die ein Mensch gibt, nicht den Raum hat, nicht die Zeit hat und damit schon entwürdigt. Ich glaube auch, dass unsere schnelle Zeit, die keine Zeit mehr gibt zur Entwicklung, auch eine Art Entwürdigung ist. Mir geht es ja wirklich um diese Feinheiten der Entwürdigung. Und das hat ja Frankl und haben Emmanuel Levinas ja auch nachdrücklich herausgearbeitet. Wer diese Störung nicht mehr spürt, wenn ich also übergriffig werde, der ist schon dabei, die Würde, die eigene und die des anderen zu verletzen. Viktor Frankl, auf den gehe ich jetzt auch noch ein, sagt, die Nacktheit hat etwas mit der Würde zu tun. Der Mensch erscheint im Grunde in seiner Würde wie nackt. Und deshalb müssen, also auch jetzt nicht im körperlichen Sinne, aber im übertragenen Sinne, wie Nacktheit. Und wo Nacktheit ist, muss man schützen. Und dann schreibt Viktor Frankl aus der KZ-Situation Folgendes. Nun warten wir in einer Baracke, die den Vorraum zur Desinfektion bildet. SS erscheint mit Decken, in die alle Konserven, alle Uhren und aller Schmuck hineingeworfen werden müssen. Noch gibt es zum Gaudium der mithelfenden alten Häftlinge, Naive unter uns, also die alten Häftlinge haben mitgeholfen, dass man alles abgibt. Und zum Gaudi dieser Häftlinge, sagt er, gibt es Naive unter uns, die zu fragen wagen, ob man nicht wenigstens den Ehering behalten dürfte oder ein Medaillon, einen Talisman, irgendetwas zum Andenken. Noch kann niemand zu Recht daran glauben, dass einem wirklich alles buchstäblich weggenommen wird. Und da versuche ich, einen alten Häftling ins Vertrauen zu ziehen. Ich pirche mich an ihn heran, zeige auf eine Papierrolle in meiner Brusttasche und sage, du, pass auf, hier habe ich ein wissenschaftliches Buchmanuskript dabei. Ich weiß, du wirst sagen, ich weiß, was du sagen wirst. Mit dem Leben davonkommen, das nackte Leben retten, das ist jetzt alles. Das ist schon das Äußerste, was man dem Schicksal abtrotzen kann. Aber ich kann mir nicht helfen, sagt Frankl. Ich bin nun einmal so größenwahnsinnig, ich will mehr. Ich will dieses Manuskript erhalten, irgendwie erhalten. Es enthält mein ganzes Lebenswerk. Verstehst du mich? Und dann beginnt er zu verstehen, jawohl, Zu grinsen beginnt er übers ganze Gesicht, erst mitleidig, dann belustigt, dann spöttisch, dann höhnisch, bis er mit einer Grimasse mich anbrüllt und meine Frage mit dem einzigen Wort, das er herausbrüllt, quittiert, mit jedem Wort, das das Wort im KZ war und seitdem immer und immer wieder zu hören war, er brüllte Scheiße. Grinsen, mitleidig grinsen, belustigt sein, spöttisch, höhnisch, Grimasse. Das ist der Alltag. Das passiert nicht nur im KZ, sondern schauen Sie mal genau hin. Das sind alles die Feinheiten, mit denen entwürdigende Tendenzen in unserer Welt Tag für Tag passieren. Und dann einige Zeit später, während wir noch auf die Dusche warten, erleben wir so recht unser Nacktsein, dass wir jetzt wirklich nichts mehr haben außer diesem unseren nackten Körper. Dass wir jetzt nichts mehr besitzen als buchstäblich unsere nackte Existenz. Was ist noch geblieben als Bindeglied zwischen uns und unserem früheren Leben? Das ist der Nullpunkt der Humanität. Entwürdigen, entantlitzen. Und es ist klar, das hat uns Frankl immer wieder gesagt, wir haben das nie hinter uns. Wir haben das immer wieder vor uns. Das haben wir nicht ein für alle Mal hinter uns gebracht. Und deshalb ist mir das so ein Anliegen, dass wir etwas von dieser, ich will es mal so sagen, von dieser neuen Zärtlichkeit der Würde in unseren Alltag mit hineinbringen. Hinschauen, spüren, sich betroffen machen lassen, nicht die Antworten immer schon wissen, sich mit auf einen Weg begeben. Das ist die Basis, auf die wir zurück müssen. Und Michel Henry, ein weiterer französischer Philosoph, der sehr für die Lebendigkeit des Menschen gekämpft hat, hat gesagt, unsere Gesellschaft wird durchdrungen durch eine neue Barbarei. Und zwar aufgrund des Strebens der wissenschaftlich-technischen Objektivierung. Ich habe das schon mal angedeutet. Wissenschaftlich-technische Objektivierung. Objektivierung ist Entwürdigung. Man kann einen Menschen nicht zum Objekt machen. Deshalb kann man ihn auch eigentlich nicht testen. Man kann ihn nicht vergleichen. Alles Elend beginnt mit dem Vergleichen, hat Frankl einmal gesagt. Und was wird gefordert? EU-mäßig Vergleichstest, Vergleichsarbeiten. Es muss alles vergleichbar werden. Das ist die permanente Reduzierung des Lebendigen auf genormte Maße. Und das ist unwürdig. Und wir sind mittendrin. Und es wird von uns verlangt und wir tun es und machen es und es ist unwürdig. Wir machen die Seele der Menschen, der Kinder kaputt. Und meinen noch, wir täten etwas Gutes, weil wir sie vorbereiten auf eine Welt von später, wie wir immer sagen, da braucht ihr das, ja. In dieser Welt, in der wir leben, braucht man das. Entwürdigte Menschen, die eine Würde nicht mehr kennen und je entwürdigter die Menschen sind, desto besser blüht dieses Kapital. Das ist Programm. Das ist zwar jetzt nicht NSDAP, aber es ist Programm. Und wenn wir da nicht wach werden endlich, dann sind wir in der gleichen Bewegung. Und jetzt sagt bloß niemand, wir würden da irgendwas Schlimmes an die Wand malen. Wer hinschaut, weiß Bescheid. Weggeschaut haben wir wirklich zu lange. Also es gibt viele Männer und Frauen, die am Nullpunkt damals angefangen haben, Frankl, Levinas, Hannah Arendt, die könnte man jetzt auch noch mit dazu zählen, die uns immer wieder mit auf den Weg geben, Leute, bleibt sensibel. Lasst euch nicht verobjektivieren. Der Objektivismus ist der Tod. Lebendiges kann nie Objekt sein. Wer einen Menschen objektiv erfassen will, muss ihn töten. Er muss von allem Lebendigen absehen. Und dann haben wir eine Norm. Natürlich kann man mit diesem genormten Menschen ganz viel anstellen. Man kann auch Kriege führen. Die Würde des Menschen ist die große Herausforderung, vor der wir heute stehen. Und ich wollte eigentlich nur mit ein paar Akzenten deutlich machen, dass es jetzt gar nicht darum geht, aufzulisten im Einzelnen, wo das passiert und dass wir sagen, da und dort und da müssen wir aufpassen, sondern es ist ein grundsätzliches Phänomen. Es geht darum, die Lebendigkeit des Menschen als Person wieder in den Mittelpunkt zu holen, dass wir uns am Menschen orientieren. Es gibt sogar Firmen, die machen das zum Slogan, im Mittelpunkt steht der Mensch. Das war übrigens der Slogan von Nokia. Als man in Bochum das Werk schloss und 4000 Mitarbeiter arbeitslos machte, hat die Bürgermeisterin von Bochum nur aus der Firmenphilosophie von Nokia vorgelesen. Sie hat überhaupt nichts mehr kommentieren brauchen. Im Mittelpunkt steht der Mensch, Präambel. Das hat ja nur noch ein Hohnlachen ausgelöst. So kann man das Ganze auch entwürdigen und entwerten. Im Mittelpunkt steht der Mensch als Werbegag. Ich möchte zum Schluss noch eine kleine Geschichte lesen, die mich immer und immer wieder zutiefst berührt. Eine Geschichte aus dem alten Judentum. Friedrich Weinreb hat sie irgendwo aufgegriffen und erzählt. Es geht um, jetzt muss ich mal meine Brille abnehmen, es geht um Akiba. Akiba, ein alter Weiser des jüdischen Volkes. Und es geht um seine Tochter. Akiba vereinte im Kopf und im Herzen eines einzigen Menschen alles Wissen der Welt und alle Weisheit, die auf Erden möglich sind. Seine Tochter Nehama, heißt Trost im Hebräischen, ist die Wonne seines Lebens, ein Quell von Weisheit, Milch und Honig. Da erfährt er aus dem Mund seines Freundes, des größten Astrologen seiner Zeit, dass der Tag der Hochzeit seiner Tochter auch der Tag ihres Todes sein werde, eines Todes verursacht durch den Biss einer Schlange. Deshalb die Hochzeit nicht zu feiern, kommt nicht in Frage. Schließlich bedeutet sie die höchste Stufe in der Bestimmung des Menschen. Ist auch schön. Die Hochzeit ist die höchste Stufe in der Bestimmung des Menschen. Sie vereint, was bis dahin geschieden war, das Oben und das Unten, das Licht und das Dunkel, den Mann und die Frau. Hochzeit ist der Moment außerhalb der Zeit, in dem sich die verschiedenen Welten wieder versöhnen und einander auf den Mund küssen. Und selbst unter den unheilvollsten Bedrohungen bleibt keine andere Wahl, die Hochzeit muss gefeiert werden. Ganze Heerscharen von Bediensteten machen sich auf dem Gelände zu schaffen, auf dem das prächtige Zelt errichtet wird. Sie stöbern sämtliche Nester von Schlangen und Skorpionen auf. Der Festtag naht. Gäste aus allen Himmelsrichtungen werden erwartet. Von überall her treffen die Karawanen der größten Weisen der Zeit und ihre Familien ein. Dann ist der höchste Tag angebrochen. Die Braut strahlt. Sie ist das Gefäß aller Gnade und Anmut. Der schicksalhafte Tag verläuft nach allen Regeln des vorgesehenen Zeremoniells. Am Abend werden die Vermählten von der gesamten Gesellschaft zu dem Ort begleitet, an dem sie sich zurückziehen. Und die Nacht ist durchdrungen von Frieden. Am nächsten Morgen lässt Akiba seine Tochter zu sich rufen und sagt, Nehama, geliebte Tochter, du Honig meiner Seele und meines Herzens, du hast die Prophezeiung des größten babylonischen Astrologen zunichte gemacht. Du hast das Unmögliche ausgelöst. Beschreibe mir in allen Einzelheiten, was gestern am Tag geschah, jedes Wort, das du gesagt und jede Geste, die du getan hast. Und sie beschreibt alles, einen Moment nach dem anderen, die Ankunft eines jeden, die Segnungen, die gewechselten Worte, alles, woran sie sich erinnern kann. Und weiter, fragt der Vater. Ach ja, einmal ist ein alter Bettler ins Zelt getreten, alle Versammelten lauschten gebannt den Segenspsalmen und den leuchtenden Kommentaren eurer hohen Gäste. Da bin ich heimlich zum Eingang geschlichen und habe dem Alten geholfen, seinen Umhang abzulegen. Dann habe ich einen Pfeil aus dem Köcher beim Eingang genommen und ihn, wie es der Brauch ist, in die Mauer gestoßen, um das Gewand des alten Mannes daran aufzuhängen. Zu jener Zeit errichtete man am Eingang der Festzelte eine grobe Mauer aus Lehm und Strohgemisch, an der die Kleider aufgehängt wurden. Da sprang Akiba auf. »Zeig mir die Stelle, wo du den Pfeil hineingesteckt hast.« Nehama zeigt ihm die Stelle. Akiba greift das Pfeilgefieder und zieht mit der Hand daran. Und mit dem Pfeil reißt er die Schlange heraus, deren Kopf von der Pfeilspitze durchbohrt ist. Was ist geschehen? Nehama hat das getan, was niemand von ihr erwartet hatte. Die eine Geste mehr. Die Geste eines unendlichen Feingefühls der Liebe. Sie hat dem Bettler die gleiche Achtung entgegengebracht wie einem König. Mit einem winzigen Sandkorn hat sie der mächtigen Maschinerie des Schicksals Einhalt geboten. Es war die Geste, die keiner von ihr erwartet hatte. Die Geste verrückter Menschlichkeit und verrückter Noblesse. Jene Geste, die Welten zum Einsturz bringt. Bleibt nur noch zu sagen, dass ohne das unendliche Feingefühl der Liebe und ohne die verrückte Geste der Menschlichkeit die Würde des Menschen ständig nicht nur angetastet, sondern zutiefst verletzt wird. Aber wir haben eine Alternative. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.